Für die, die da waren, letzte Woche haben wir ja schon die Predigt aus Lukas 19 gehört, wie zwei der Jünger von Jesus losgeschickt worden sind, um ein Eselsfohlen zu holen. Ein Tier, das noch nie geritten wurde. Und wenn ihr euch erinnert, der Kern der Predigt und die Worte Jesu lauteten ja auch: Der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Und wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, was es für uns auch bedeutet, wenn der Herr etwas braucht von dir oder von mir. Und gesehen, letztendlich ist es ein großes Vorrecht, ihm das geben zu dürfen, was ihm ja doch schon gehört. Und der heutige Abschnitt aus Lukas 19 knüpft unmittelbar daran an. Jesus setzt sich auf diesen jungen Esel und reitet in die Stadt Jerusalem. Wir haben heute zwar nicht Palmsonntag, wo wir das ja eigentlich feiern, aber der Herr hat es so geschenkt, dass es eben heute dran ist. Die Menge jubelt ihm zu, sie breiten ihre Kleider auf dem Weg aus, sie reißen Palmzweige ab und mit lauter Stimme, jubelnd, loben sie Gott. Es ist ein Einzug, der wie ein Triumph eines Königs wirkt. Man spürt auch, wenn man den Text liest, wie das Volk Hoffnung und Erwartung auf diesen Mann auf dem Esel setzt. Aber wir werden auch hören, dass mitten in diesem Jubel Jesus anfängt zu weinen. Wir wollen uns heute mit diesen Fragen beschäftigen. Was sieht Jesus? Was erkennt er, was die Menschen um ihn herum nicht sehen? Und was bewegt ihn so sehr, dass er inmitten dieses Jubels, der doch ihm gilt, das Weinen anfängt, Tränen vergießt? Und dann ganz konkret, was sieht Jesus, wenn er dein Leben sieht? Was erkennt er, wenn er in dein Herz sieht? Ich habe die Predigt eingeteilt in zwei Teile. Der erste Teil, der nicht ganz so triumphale Einzug Jesu nach Jerusalem. Ich lese uns die Verse Lukas 19, 36 bis 40 zuerst. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Erinnern wir uns, was Michael uns gerade aus Lukas 18 vorgelesen hat. Auf dem Weg nach Jerusalem sagte er den Jüngern, was er alles dort erleiden muss, was er erfüllen muss, was die Propheten schon über ihn, den Menschensohn, geschrieben hatten. Er wird ausgeliefert werden, verspottet, misshandelt, getötet und am dritten Tag auferstehen. Und wir haben auch davon gehört, dass die Jünger nichts verstanden von dem, was er ihnen gesagt hatte. In Vers 37 berichtet uns Lukas, dass die ganze Menge an Jüngern es waren, die diesen Lobgesang angefangen hat, die angefangen haben, ihn zu preisen. Ob sie sich noch an das erinnerten, was wir gerade aus Lukas 18 gehört haben, was er ihnen kurz zuvor gesagt hat: Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und nachdem sie ihn gegeißelt haben, werden sie ihn töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Haben sie sich noch daran erinnert? Oder wollten sie sich nicht damit abfinden, was Jesus über sich gesagt hatte? Haben sie ihre eigenen Pläne mit ihm? Ging es ihnen vielleicht wie Petrus in Matthäus 16? Da nahm ihn Petrus beiseite und fing an, ihm zu widersprechen und sprach: Herr, das widerfahre dir nur nicht, Dies geschehe dir nur nicht. Wir wissen alle, wie Jesus darauf reagiert hat. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Aber hier ist es anders. Jesus lässt es geschehen, dass die Menschen ihn loben und ihn preisen. Und als die Pharisäer das Ganze beobachten, die ihn schon die ganze Zeit beobachten, das sehen und ihn auffordern, seine Jünger zum Schweigen zu bringen, antwortet er nur in Vers 40: Und wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Wir müssen eins wissen: Der Einzug Jesu nach Jerusalem an diesem Tag, das war kein zufälliges Ereignis oder hat sich so ergeben, sondern es war die Erfüllung einer alten Prophezeiung. Zacharia hatte es in Kapitel 9, Vers 9 vorhergesagt: Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht, siegreich, demütig und reitend auf einem Esel. Wenn wir ins Johannesevangelium schauen, bekommen wir nochmal einen etwas anderen Blickwinkel auf dieses Ereignis in Kapitel 12, Vers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Ich behaupte, niemand verstand wirklich außer unserem Herrn, was da geschah. Die Menschen jubelten, sie winkten mit Palmzweigen, sie breiteten ihre Kleider aus und sie riefen laut, aber sie begriffen nicht, was sie da taten. Johannes berichtet in Vers 16 weiter: Zuerst verstanden seine Jünger das alles nicht. Erst nachdem Jesus verherrlicht worden war, erkannten sie, dass diese Dinge über ihn geschrieben worden waren und dass sie ihm dies getan hatten, also diesen Lobpreis, den Zacharia vorhergesagt hat. Und weiter in Vers 17: Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Kurz davor ist Lazarus zum Leben wiedererweckt worden. Und Johannes berichtet es uns hier. Selbst die Jünger, die ihm am allernächsten standen, sie verstanden gar nicht, was sie da taten, was sie da feierten. Und was war mit den Menschen in der Stadt, die herzuliefen? Das berichtet uns Matthäus in Kapitel 21, ab Vers 10. Da steht: Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Das muss man sich mal vorstellen, eine ganze Stadt. Und sprach: Wer ist dieser? Erinnert ihr euch? Das haben wir schon öfters gehört, als wir durchs Lukas-Evangelium gepredigt haben, dass Menschen gesagt haben: Wer ist dieser? Besonders als sie die Wunder gesehen haben. Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Fällt euch was auf? Sie nannten ihn den Propheten aus Nazareth. Nicht etwa: Das ist der Messias, Gottes Sohn. Nein, sie sahen in Jesus einen Propheten. Vielleicht auch einen großen Wundertäter, aber nicht den Messias, den Retter, den Gott ihnen gesandt hatte. Lukas berichtet uns in unserem Text in Vers 37, dass Jesus von den Menschen für seine Wunder gepriesen wurde. Das war ein Lob, das sich auf das Sichtbare gestützt hat. Etwas, was sie erlebt hatten. Es war kein Lob, das aus wahrem Glauben an ihn, an den Gottessohn kam. Und wir sehen, es ist leider wie so oft heute auch: Jesus wird gefeiert, aber nicht erkannt. Er wird bejubelt, aber nicht verstanden. Und dann, als er die Stadt sah, weinte er. Er weinte. Warum? Weil er wusste, diese Menschen, viele von ihnen, die jetzt rufen, sie werden bald nicht mehr jubeln. Viele von ihnen werden rufen, kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm. Jesus sah, dass dieser Einzug keine echte Begrüßung für ihn war, als König der Könige, sondern es war eine verpasste Gelegenheit. Die Stadt, die nicht erkannte, das lesen wir dann später in Vers, muss ich noch schauen, die Stadt, die nicht erkannte, dass er ja Frieden bringen wollte. Und so wie er später am Kreuz sagen wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, so gilt das auch hier. Sie wussten nicht, was sie taten, indem sie ihn bejubelten. Sie sahen vielleicht in dem Einzug Jesu den Beginn des messianischen Königtums. Sie glaubten vielleicht, dass der Moment jetzt gekommen ist, dass Jesus als König Israels offiziell anerkannt wird und dass er dann das römische Reich bekämpfen wird, dass Israel wieder frei wird von diesem Joch. Aber sie verstanden nicht, wann und wie sein Reich tatsächlich kommen sollte. Sie erwarteten ein irdisches Reich, einen politischen Umbruch, aber nicht das Kreuz. Aber Jesus ist nicht König, weil Menschen ihn dazu machen oder machen müssen. Er ist König, weil ihn Gott, der Höchste, dazu bestimmt hat. Er ist nicht ein Mensch, dessen Potenzial man fördern muss. Er ist der Sohn Gottes, der gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. Und wir wissen, Gottes Reich kommt nicht durch menschliche Begeisterung, sondern allein durch göttliche Vollmacht. Uns wird in den Evangelien nicht berichtet, dass Jesus seinen Jüngern befohlen hatte, ihn bei seinem Einzug zu feiern. Das wird auch gar nicht zu ihm passen. Was wir wissen und erfahren ist aus dem Wort, er schickte zwei Jünger los, um dieses Eselsfohlen zu holen. Aber das, was dann kam, was sie dann taten, nämlich dass sie die Kleider auf das Tier legten, wir lesen, sie setzten Jesus darauf, sie bekleideten ihn, lobten ihn. Wir sehen nicht, dass er gesagt hat, mach das jetzt. Vielmehr lesen wir, dass Jesus sich weigerte, sie daran zu hindern. Er ließ es tatsächlich zu und das ist interessant. Denn ich glaube, Jesus musste seinen Jüngern das in dem Moment gar nicht sagen, was sie tun sollten, weil sie die Schrift kannten. Sie erkannten die Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9. Die erfüllt sich jetzt. Hier ist der, den wir erkannt haben. Hier ist dieses Eselsfohlen. Jetzt erfüllt sich diese Verheißung, wenn er nach Jerusalem hineinreitet. Und sie handelten entsprechend dieser Schriftstelle. Nicht, weil sie es befohlen bekamen, sondern weil sie das aus der Schrift erkannt hatten und darauf reagierten. Was bedeutet es für unser geistliches Leben, für dein und mein Leben in Christus? Jesus muss dir nicht jeden Schritt befehlen, den du jeden Tag tun sollst. Wenn du ihn kennst, kennst du die Schrift. Und dann weißt du, was für dich zu tun ist, jeden Tag. Wer ihn kennt, wer die Schrift kennt, der weiß, was zu tun ist und handelt auch entsprechend. Die Jünger taten, was unter diesen Umständen jetzt genau das Richtige war. Sie ehrten ihn als König, weil sie wussten, dass sich Gottes Wort vor ihren Augen erfüllte. Wenn Jesus wusste, dass sein Einzug nach Jerusalem nicht zu einem irdischen Königreich, sondern zu seinem Tod führen wird, warum hat er es dann alles zugelassen? Ja, sogar bewusst herbeigeführt. Dazu gibt es zwei Antworten. Erstens, Jesus musste sich öffentlich als König Israels zu erkennen geben. Es war wirklich notwendig, dass er sich sichtbar der Menge als der verheißene Messias zeigte. Er hat diesen Königstitel tatsächlich in Anspruch genommen. Viele haben sich bis dahin gefragt, ist er der Messias? Sollte es dieser Mensch sein? Und jetzt mit diesem Einzug, dass Jesus das über sich geschehen lässt, macht er unmissverständlich klar, ja, ich bin dieser König, ich bin euer verheißener König. Aber er kam nicht mit Macht, sondern in Demut. Er kam nicht durch politische Macht, sondern er kam, um ein freiwilliges Opfer zu bringen. Er kam nicht mit dem Schwert in der Hand, sondern auf einem Esel. Nicht mit einem großen Heer hinter sich, sondern mit einer kleinen Schar von Jüngern. Und zweitens, Jesus zog nicht nur nach Jerusalem ein, um sich als Messias zu offenbaren, sondern auch seine göttliche Natur zu bestätigen. Er machte deutlich, dass ihm auch Anbetung gebührt, nicht nur als Gesandter Gottes, sondern weil er selbst Gott ist. Er ist der Herr, er möchte angebetet werden und er muss auch angebetet werden. Und bei der Inbesitznahme des Fohlens letzte Woche haben wir gesehen, trotz des Protestes der Besitzer, Jesus besitzt göttliche Autorität, auch über Menschen, über ihr Eigentum. Und obwohl die Pharisäer jetzt seine göttliche Natur ablehnen und sich dagegen empört auflehnen, dass die Menge jubelt und sagt, sag ihnen, sie solle still sein, bleibt trotzdem bestehen. Und deswegen sagt er, wenn die schweigen, dann schreien die Steine mir dieses Lob zu. Ihm gebührt Lob und Anbetung. Der Protest der Pharisäer ändert überhaupt nichts an seiner Würde und auch an seinem Anspruch, als Gott geehrt zu werden. Deshalb sagt er, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Und es fällt noch etwas auf hier. Jesus beansprucht nicht nur das Lob. Er erklärt, dass es gar nicht unterdrückt werden kann. Ist das nicht schön? Wenn Menschen uns verbieten, Gott zu ehren und zu loben, wenn sie uns ins Gefängnis schmeißen, dann schreien die Steine, die Natur. Sie lobt ihn, weil sie von ihm geschaffen wurde. Jesus ist nicht nur ein Lehrer, nicht nur ein Prophet. Er ist der Sohn Gottes. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Und als solcher verdient er unsere Anbetung. Sie steht ihm als Gott ja auch zu. Und diese Anbetung ist unvermeidlich. Denn wenn die Menschen schweigen, wird die Schöpfung ihn selbst preisen. Und das ist ein Punkt, wo es persönlich wird. Wie ist es mit dir? Wie ist es mit dir, wenn du doch erkannt hast, dass Jesus Gottes Sohn ist? Wenn er der rechtmäßige König auch über dein Leben ist, dann darfst du nicht schweigen. Es ist deine Berufung, ihn zu loben. Nicht nur mit Liedern hier im Gottesdienst, sondern mit deinem ganzen Leben, mit deinem Zeugnis, mit deinen Worten, mit deiner ganzen Hingabe. Denn wenn du schweigst, dann werden die Steine schreien. Gott bekommt sein Lob. Wenn Jesus Herr deines Lebens ist, wenn er der Retter und Herr ist für dich, dann gibt es nur eine angemessene Reaktion. Er muss gepriesen werden, weil er es ist, dem das zusteht. Und wie schnell lassen wir uns davon abhalten? Ein regnerischer Tag, wir bleiben zu Hause, anstatt dass wir hinausgehen, in Gottesdienst gehen. Ein sonniger Tag, wir entscheiden uns vielleicht lieber an den Baggersee zu gehen als in die Gemeinde. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir ihn als König bekennen und so oft schweigen, wenn wir ihn doch vor Menschen loben sollten? Es ist eine Sache, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn nicht anbeten. Das kann man von jemand, der tot ist, innerlich auch gar nicht erwarten. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn wir ihn Herr nennen und das nicht tun. Da stimmt was nicht. Wisst ihr, im Himmel wird dieser Lobpreis ewig nicht aufhören. Es haben sich Menschen lustig gemacht darüber und sagen, ja, wir sitzen dann auf Wolken und singen mit Zittern und das ist doch langweilig. Nein, dieser Lobpreis, der wird das Höchste sein, was wir im Himmel ihm geben können. Und er wird nie aufhören. Ewig werden wir ihn preisen, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Wir können gar nicht anders als seine Geschöpfe. Und wenn er wiederkommt, dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Auch die, die ihn jetzt noch nicht bekennen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Philipper 2, Abvers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so hoch erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus wird einmal jedes Knie sich beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und damit wird Gott, der Vater, geehrt. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, wie soll ich denn ihn Lob preisen vor Menschen, die ihn nicht kennen? Erzähl einfach von Jesus. Erzähl, was er für dich ist, was er in deinem Leben getan hat, wie du seine Liebe erfahren hast, wie du seine Gnade erfahren hast und auch seine Wahrheiten im Wort Gottes erkennst. Das ihm zustehende Lob sollte aus unserem Mund kommen, aus einem Herzen, das ihn kennt und ihn einfach lieb hat. Was hat Jesus gesagt? Wes das Herz voll ist, des quillt der Mund über. Füll dein Herz mit seinem guten Wort und du wirst sehen, es wird aus dir heraussprudeln. Dieser Einzug Jesu in Jerusalem war nicht nur ein Moment, in dem er sich öffentlich offenbart hat. Es war auch ein Wendepunkt, ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Denn während die Menge jubelte, wurden die religiösen Führer sehr nervös. Sie sahen, wie Jesus die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog. Sie sahen, wie die Masse ihm folgte, wie sie ihn lobten und auch als König feierten. Und sie wussten, wenn wir jetzt nicht handeln, dann verlieren wir vollends die Kontrolle. Johannes berichtet es in Kapitel 12. Vers 19 ganz deutlich, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, die ganze Welt läuft ihm nach. Dieser Einzug, das war für die Pharisäer eine echte Bedrohung, die haben richtig Panik bekommen. Und es war der Moment, wo sie endgültig beschlossen, Jesus muss mit allen Mitteln gestoppt werden und zwar schnell. Für sie war der Jubel der Menge kein Grund zur Freude, für sie war es ein Alarmsignal. Und so wurde dieser Einzug der Auslöser für die letzten Schritte auf dem Weg zum Kreuz. Jesus wusste das. Er wusste, dass dieser öffentliche Auftritt ihn ans Kreuz führen würde. Und doch ist er diesen Weg ganz bewusst gegangen, aus Liebe zu uns. Denn er ist doch nicht gekommen, um gefeiert zu werden, sondern er kam das erste Mal, um zu retten, was verloren ist. Und dafür musste er sein Leben geben. Und so komme ich zum zweiten Teil der Predigt. Jesu Antwort auf seinen Empfang. Jesu Antwort. Ab Vers 41, Lukas 19. Und als er näher kam und die Stadt sah, und ich füge jetzt hinzu, und all die Menschen, die ihn umjubelt haben, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deine Heimsuchung nicht erkannt hast. Lukas wechselt hier die Perspektive. Plötzlich schlägt die Stimmung für uns als Leser um. Vom Jubel der Menge zu den Tränen Jesu. Er weinte, als er sich der Stadt näherte. Denn während die Menge jubelt, blickt Jesus nach unten und sieht auf dem Rücken des Esels das Kreuz. Esel tragen von Natur aus ein dunkles Kreuz auf ihrem Rücken. Habt ihr das gewusst? Ein Wildesel auf jeden Fall. Es gibt Züchtungen, wo das auch weggezüchtet ist, aber wir gehen mal davon aus, dass vor 2000 Jahren diese Züchtungen noch nicht so weit waren. Jedenfalls, es ist eine markante Fellzeichnung, die sich über Schulter und Rücken zieht. Und stellt euch das mal vor, Jesus sieht die ganze Zeit dieses Kreuz vor sich und weiß genau, was kommt. Jeder Schritt des Esels bringt ihn ein Stück näher in diese Stadt, in der er sein Leben am Kreuz geben wird. Das Tier, das ihn trägt, trägt auch das Zeichen seines Leidens und seines Sterbens. In den Versen 42 und 43 wird der Grund für seine Trauer deutlich. Jerusalem hat nicht erkannt, Vers 41 haben wir es gerade gelesen, was zum Frieden dient. Was sind denn die Dinge, die echten Frieden ausmachen? In Politik und Gesellschaft finden wir ja die unterschiedlichsten Standpunkte dazu. Gerade auch heute, wo es um den Krieg auch in Israel geht oder in der Ukraine. Die einen vertreten die Auffassung, dass Frieden durch Stärke gesichert wird. Sicherheit entsteht durch Macht, durch militärische Abrüstung. Entschuldigung, durch militärische Aufrüstung. Die anderen setzen auf Abrüstung, auf Gewaltlosigkeit, auf Vertrauen und Dialog. Frieden schaffen ohne Waffen macht Schwerter zu Pflugscharen. Sicher haben beide Positionen gute Argumente. Doch Jesus spricht hier von einem ganz anderen Frieden und das übersieht die Welt. Nicht von einem Frieden, der durch äußere Mittel, durch menschliche Philosophien oder Waffen erzwungen wird. Kein erzwungener Frieden, sondern von einem, der aus der Beziehung zu Gott entsteht. Ein Frieden, der im Herzen beginnt, auf Erkenntnis, auf Umkehr und Gnade. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu in Israel erwartet wurde, es war die große Hoffnung, wenn der Messias kommt, dann kommt Friede. Einen Frieden für das Volk. Sie erinnern sich an ihre alten Könige, an David, all die Kriege, die geführt wurden. Und Israel war frei unter David. Es war ein Königreich und das Volk lebte im Frieden. Diesen Frieden erwarteten sie. Doch der Friede Gottes ist nicht einfach politisch oder militärisch. Er ist viel umfassender. Friede mit Gott bedeutet Versöhnung mit ihm. Versöhnung mit ihm und dann als Folge daraus mit meinem Nächsten. Jesus spricht in Johannes 14, Vers 27: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wie soll dieser Friede erreicht werden? Viele erwarteten einen Messias mit Macht, mit Schwert, der Frieden bringt. Einen politischen Befreier, der Rom stürzt. Doch das war nicht der Weg unseres Herrn. Als er über Jerusalem weinte, erkannte er, dass die Stadt den wahren Frieden nicht verstand. Und auch nicht den Weg dorthin. Ja, Christus kam, um Frieden zu bringen. Frieden mit Gott, inneren Frieden. Frieden in diesem Leben und auch in dem kommenden. Aber sie verstanden nicht, was dieser Friede ausmacht. Sie erkannten nicht, wie dieser Friede entsteht. Denn sie erkannten weder ihn, noch sein Reich, das er schon angekündigt und das schon zur Zeit Jesu angebrochen war. Und blieben in Sünde und Feindschaft mit Gott, obwohl er 3 Jahre lang Wunder ohne ihnen gewirkt hat, das Evangelium verkündigt hat. Überlegt euch mal, im Tempel in Jerusalem, das ganze Priestertum, die Opfer, die bezeugten ununterbrochen Jesus Christus als das Sühnopfer, dass er Gott darbringen würde. Es wurde eingerichtet als Vorschau auf ihn. Er verkündigte das Königreich, tat viele Zeichen und Wunder, um zu beweisen, dass seine Botschaft echt ist, dass er der Messias ist. Aber sie nahm es nicht an. Und deshalb weinte er und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, was Frieden ausmacht. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Die Zeit dafür ist jetzt abgelaufen. 3 Jahre lang hat Jesus unter ihnen gewirkt. Doch das Volk, besonders die führenden Kreise der Schriftgelehrten und Pharisäer, weist ihn zurück. Am Ende, das wissen wir, übergab Gott dieses ungläubige, widerspenstige Volk, das das damals war, der Blindheit. So handelt Gott mit denen, die sich seinem Ruf dauerhaft widersetzen. Er kann auch ein Herz verstocken. Und nicht umsonst lesen wir in Hebräer 3, ab Vers 7, die Warnung: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt doch eure Herzen nicht. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Er ist der ewige Sohn, wahrer Gott und wahrer Mensch. Als Mensch nahm er Anteil am Leid seines Volks. Und als er über Jerusalem weinte, ich glaube, da tat er das nicht in seiner Göttlichkeit, sondern in seiner menschlichen Natur. Er weinte ganz aufrichtig, weil er wusste, dass die Stadt ihn verwerfen wird, dass sie ihn kreuzigen wird und dass diese Stadt bald darauf zerstört werden würde. Als menschliche Natur empfand er eben tiefes Mitleid mit seinem Volk. Seine Tränen, die waren echt, sie waren Ausdruck seines Herzens für dieses Volk, das seine Stunde nicht erkannte, wie es hier steht. Jerusalem war doch keine gewöhnliche Stadt. Sie war die Stadt, die Gott erwählt hatte. Dort stand der Tempel. Dort offenbarte sich Gottes Herrlichkeit. Seit den Tagen Davids war die Anbetung unter dem Alten Bund auf Jerusalem zentriert. Wir werden demnächst in der Bibelstunde davon hören. Obwohl auch andere Orte, genauso wie Jerusalem, voller Sünde und Unglaube waren, weinte er nur über Jerusalem. Es galt dieser Stadt, die ihn verwarf, obwohl sie ihn hätte erkennen sollen. Auch wenn Jesus als Mensch aufrichtig weinte, dürfen wir eines nicht vergessen. Er ist mehr als nur ein Mensch. Er ist auch Gott. Er ist der verheißene Messias, unser Hohepriester und König des ewigen Reiches Gottes. In der Bibel haben schon öfters Menschen geweint. Das Weinen von Propheten wird oft als Zeichen für ein bevorstehendes Gericht uns überliefert. Elisa weinte zum Beispiel, bevor er die Zerstörung Israels ankündigte. Und dies bringt uns noch zu einer zweiten Beobachtung. Ich lese uns nochmal die Verse 43 und 44. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Schlachter Bibel übersetzt das Ganze mit Heimsuchung. Heimsuchung ist so ein negatives Wort für uns. Besser wäre, dass du die Zeit der Begegnung mit Gott verpasst hast. Neue, moderne Übersetzungen schreiben das so. Oder auch, weil du die Gelegenheit zur Rettung nicht erkannt hast. Jesus weinte auch eben über dieses Gericht, was über Jerusalem kommen würde. Es galt nicht nur der Stadt, sondern auch dem Ende des alten Bundes. Der Tempel, das Opferwesen, dieses ganze System, es stand vor dem Zusammenbruch. Denn der neue Bund war im Kommen. Die Prophezeiung Jesu über die Zerstörung Jerusalems erfüllte sich im Jahr 70 nach Christus. Die Römer unter Kaiser Titus belagerten Jerusalem, schlachteten die Bevölkerung ab oder versklavten die Einwohner. Sie legten alles in Schutt und Asche, einschließlich des Tempels. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb das im Jahr 75 nach Christus auf, 5 Jahre nachdem der Tempel zerstört war. Kann man heute noch nachlesen. Und was geschah? Die Juden zerstreuten sich über die Jahrzehnte in die Diaspora. Warum wurde Jerusalem zerstört? Jesus sagt es in Vers 44. Sie werden dich dem Erdboden gleich machen, dich und deine Kinder in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit zur Rettung nicht erkannt hast. Neue evangelistische Übersetzung. Das war der Grund. In der Zeit, in der Jesus mit seinen Jüngern in Israel wirkte, hat Gott den Menschen in Judäa ein ganz liebevolles Angebot gemacht. Er wollte vergeben, er wollte retten. Diese Zeit war eine Zeit der Gnade, eine Einladung zur Umkehr für Israel. Aber weil sie ihn nicht erkannt haben, weil sie ihn nicht angenommen haben, wurde aus dieser Gnade Gericht. Nicht, weil Gott unbarmherzig ist, sondern weil sie ihn abgewiesen haben. Viele haben bis heute dieses Angebot abgelehnt. Sie haben Gottes Ruf nicht gehört. Wenn ihr Jesaja 53 lest, es ist so deutlich, dass Jesus der Messias der Juden ist. Wisst ihr, dass Jesaja 53 in keiner Synagoge gelesen wird? Wenn ihr einen jüdischen Orthodoxen mit Jesaja 53 konfrontiert und ihr sagt ihm, es wäre Jesus, die werden total ungehalten. Sie lehnen bis heute das Offensichtliche ab. Was als Einladung zur Rettung begann, endete in Strafe und Zorn. Wisst ihr, welche Erklärungen für die Zerstörung Jerusalems von jüdischen Rabbinern im Laufe der Zeit gegeben wurden? Einige sagen, Jerusalem wurde zerstört, weil das Volk den Sabbat entweihte. Andere, weil sie aufhörten, morgens und abends das Schma, das Gebet, Höre Israel zu beten. Wieder andere sagen, das hört sich fast schon ein bisschen lustig an, es lag daran, dass die Kinder nicht mehr in die Schule geschickt wurden. Es gibt aber auch die Lehre unter ihnen, die Stadt sei zerstört worden, weil sie sich nicht schämten. Und einige sagen auch, der Gelehrten, es lag daran, dass das Volk die Boten Gottes abgelehnt und verspottet hat. Dieser letzte Grund kommt der Wahrheit wahrscheinlich am nächsten. Petrus bestätigt das in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, Vers 23. Diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wussten, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch genau das hatte Gott in seinem Plan beschlossen und vorherbestimmt. Erinnert euch an die Einladung. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort, wo sie die Propheten umgebracht haben. Auch wenn die Kreuzigung Jesu in Gottes Heilsplan beschlossen war, bleibt das Volk dennoch verantwortlich. Es war ihre Entscheidung, Jesus durch die Hände von den Römern ans Kreuz schlagen und töten zu lassen. Göttliche Vorherbestimmung hebt menschliche Schuld nicht auf. Die Zerstörung Jerusalems war kein Zufall, sondern die Folge davon, dass Gottes Angebot zur Rettung abgelehnt wurde. Gott hatte dem Volk Israel so viele Chancen gegeben. Er kam in Liebe, er heilte, er lehrte, er rief zur Umkehr. Alle Propheten davor, erinnert euch an das Gleichnis vom Weinberg, wo zum Schluss der König seinen Sohn schickt, weil sie davor alle anderen umgebracht haben. Aber auch auf ihn hörten sie nicht. Sie lehnten ihn ab und töteten ihn. Und das blieb nicht ohne Folgen. Im Jahr 70 nach Christus wurde Gericht über Jerusalem gehalten. ein Vorgeschmack auf das, was am Ende geschehen wird. Das Muster bleibt immer gleich. Zuerst kommt Gottes Gnade, das Angebot zur Umkehr, dann das Gericht, wenn die Gnade abgelehnt wird. Der Hebräerbrief in Kapitel 9 bringt es auf den Punkt, ab Vers 27. Und so gewiss jeder Mensch nur einmal sterben muss und dann vor das Gericht gestellt wird, wird auch Christus nur einmal geopfert werden, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Wenn er wiederkommt, wird er nicht noch einmal wegen der Sünde kommen, sondern um die endgültige Rettung denen zu bringen, die sehnsüchtig auf ihn warten. Wer ist das? Das ist sein Volk. Er wird wieder mit Israel neu beginnen. Sie warten bis heute sehnsüchtig auf ihren Messias, den sie noch nicht erkannt haben. Er wird wiederkommen. Und dann wird er mit ihnen weitermachen. Jesus kam das erste Mal, um für unsere Sünden zu sterben. Sein erstes Kommen war geprägt von Liebe, von Gnade, von Rettung. Wir haben gerade gehört, er wird wiederkommen, aber beim zweiten Mal als König und als Richter. Dann wird er das Böse richten und er wird die zu sich holen, die zu ihm gehören, und er wird alles neu machen. Das ist eine Wahrheit, aber das braucht uns keine Angst zu machen, sondern es sollte uns wachrütteln. Jetzt ist die Zeit, Gottes Gnade anzunehmen. Jetzt unser Leben auf ihn auszurichten. Warum ist der Einzug Jesu in Jerusalem und sein Wehklagen über die Stadt auch heute noch so für uns noch so wichtig? Damals erkannte das Volk Jesus nicht als den Messias. Aber heute, wir als Gemeinde, wir bekennen ihn ja schon als unseren Herrn und König. Wir haben das erkannt durch seine Gnade. Aber die Frage an uns heute Morgen bleibt: Leben wir auch so? Entspricht das unserem Bekenntnis, Jesus ist König? Denn wenn er wirklich unser König ist, warum fällt es uns dann oft so schwer, ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen? Warum halten wir an all diesen Dingen fest, als gehören sie uns? Warum loben wir ihn nicht mit ganzem Herzen? Warum steht in unserem Gottesdienst und auch in unseren Gebeten manchmal mehr unser eigenes Wohl im Mittelpunkt als seine Ehre? Auch ich denke manchmal wie die Jünger damals. Ich wünsche mir, dass Jesus mir Stärke gibt, Erfolg, Wunder schenkt. Und wie oft übersehe ich dabei das Kreuz? Denn das hat er auch seine Jünger gelehrt. Echte Nachfolge bedeutet nicht Bequemlichkeit, sondern es bedeutet Hingabe. Hingabe und Verzicht. Wir wollen oft, dass unser Glaube unseren Bedürfnissen dient, dass es uns gut geht, aber anstatt, dass wir ins Dienen hineinkommen, denken wir doch oft nur an uns. Es ist eine traurige Wahrheit. Aber das möchte ich dir heute Morgen zurufen. Wenn Jesus wirklich dein Herr ist, dann gehört ihm doch schon alles. Dein Besitz, deshalb auch dein Lob und dein ganzes Leben. Und er fordert gar nichts von dir, weil er hart ist, sondern weil er es verdient. Weil er würdig ist, zu empfangen all dein Lob und deine Hingabe. Darum lasst uns heute bekennen, und auch morgen und für alle Tage: Jesus, du bist König, du sollst herrschen, auch über mein Denken, meine Entscheidungen und auch über meine Zukunft. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Amen. Amen.